Annika Brockschmidt und Dennis Schulz, Goethes Faust und Einsteins Haken. Der Kampf der Wissenschaften. Was hat die Welt nachhaltiger beeinflusst? Martin Luthers Reformation oder Thomas Edisons Glühbirne? Was wird der Menschheit länger im Gedächtnis bleiben? Goethes Dichtung oder Einsteins Relativitätstheorie? Man könnte auch fragen, wer hat am Ende mehr auf dem Kasten? Die Naturwissenschaften oder die Geisteswissenschaften? Diese Blinks laden dich ein zu einem kuriosen Kräftemessen einiger der berühmtesten wissenschaftlichen Größen der Geschichte. Finde in neuen kreativen Kategorien heraus, wer die großen Fragen der Welt besser beantwortete und die Menschheit entscheidender voranbrachte. Blink Nummer 1. Schillernde Gestalten. Der Battle zwischen Natur- und Geisteswissenschaftlern ist ein Kampf zwischen introvertierten Nerds und extrovertierten Rampensäuen. Ein so spektakulärer Schaukampf wie der der Natur- und Geisteswissenschaften braucht natürlich Gesichter. Galionsfiguren, die stellvertretend für ihre Zunft in den Ring steigen. In Runde 1 dreht sich alles darum, wie sich unsere Gladiatoren im Rampenlicht präsentieren. Die Naturwissenschaftler, wie könnte es anders sein, haben etliche Freaks in den Reihen. Introvertierte Nerds, denen Fakten und Zahlen wichtiger sind als Schall und Rauch. Als Beispiel tritt hier das ungarische Mathematikgenie Paul Erdős, 1913 bis 1996 an. Dieser kluge Kopf reiste 60 Jahre seines Lebens von einem Mathematikinstitut zum nächsten, um mit den renommiertesten Rechnern des 20. Jahrhunderts zusammenzuarbeiten. Er war wahnsinnig produktiv und brachte es insgesamt auf über 1000 Veröffentlichungen. Er besann sich dabei auf das Wesentliche. Sein ganzes Hab und Gut passte in einen schäbigen Koffer, in dem er außer ein paar Kleidern nur sein klobiges Radio mit sich trug. Er schlief nur 3 bis 4 Stunden pro Nacht und verscheuchte die Restmüdigkeit mit Ritalin und Benzedrin. Geld bedeutete ihm nichts. Von einem Preisgeld über 50.000 US-Dollar behielt er nur 720 und spendete den Rest an einen Radiosender für klassische Musik und eine Bürgerbewegung amerikanischer Ureinwohner. Für die traditionell extrovertierten Geisteswissenschaftler steigt die französische Schriftstellerin Amandine Lucille Aurore Dupin 1804 bis 1876 in den Ring. Dupin verwehrte sich der chauvinistischen Gesellschaftsordnung ihrer Zeit. Sie dachte nicht daran, sich in die Rolle der aufopferungsvollen Ehefrau und Mutter zwängen zu lassen. Sie schlief mit ihrem Nachbarn, verließ ihren Mann und verarbeitete die Erfahrungen unter dem männlichen Pseudonym George Sand in dem Roman Indiana, 1832. Das Buch schlug ein wie eine Bombe und die Welt zerbrach sich den Kopf über die wahre Identität des Autors. Ihr gewaltiges literarisches Werk umfasst 20 Romane und geschätzte 40.000 Briefe. Vor allem aber wagte sich Dupin als Sand verkleidet in die Welt der Männer vor. Sie erkundete mit Herrenkluft und Zigarre im Mundwinkel in Clubs, Bars und Spielhallen all jene Gesellschaftsbereiche, die Frauen damals unzugänglich waren. Sie hatte zahlreiche Liebschaften mit Frauen und Männern, darunter Chopin, Bakunin und Dostojewski, und gilt bis heute als Ikone des Feminismus. Der Gong gongt, die Richter richten, und die erste Runde geht haarscharf an die etwas subversiveren Geisteswissenschaftler. Doch abseits des Rings machen sich beide Seiten längst für die nächste Runde warm. Blink Nummer 2. In Stein gemeißelt. Während die Geisteswissenschaftler markige Ausdrücke prägen, bringen die Naturwissenschaftler die Dinge mit klugen Formeln auf den Punkt. Der gehobene moderne Sprachgebrauch ist von der Gretchenfrage bis zum Lackmustest voll von geistes- und naturwissenschaftlichen Zitaten, mit denen man sich gerne schmückt. Die Frage in Runde 2 lautet also, welche Seite unsere Kultur bis heute am stärksten prägt. Die Geisteswissenschaftler schicken mit Vertretern wie dem großen Goethe, 1749 bis 1832, sprachliche Schwergewichte ins Rennen. Fast jeder kennt das ein oder andere Faustzitat. Die beherzte Zeile »Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein« und die verzweifelte Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, sind kanonischer Bestandteil der deutschen Allgemeinbildung. Neben der Gretchenfrage stammen auch Alltagsbegriffe wie die »graue Theorie« oder »des Pudels Kern« aus dem Mammutwerk des Dichters. Es gibt allerdings einen weiteren Landsmann, der den deutschen Sprachgebrauch noch stärker geprägt hat. Martin Luther. 1483 bis 1546. Egal, ob du ein Machtwort sprichst, dein Licht unter den Scheffel stellst oder mit jemandem ein Herz und eine Seele bist, du zitierst den Reformator. Das geht mit Begriffen wie der Herzenslust, der Nächstenliebe und den Gewissensbissen munter weiter. Und auch wer im Dunkeln tappt, über ungelegte Eier sinniert oder Perlen vor die Säue wirft, hantiert mit Wortwerk lutherischer Prägung. Dann aber passiert es. Auftritt Albert Einstein, 1879 bis 1955. Der Prototyp des zerzausten Professors ballt 5 kleine Zeichen zu einer Faust zusammen, die mit der Wucht des Urknalls einschlägt. E gleich mc Quadrat. Voll auf die 12. Da fallen selbst die größten Geisteswissenschaftler wie die Fliegen. Die berühmteste Formel der Welt ist global gültig und zeitlos. Sie beschreibt die revolutionäre Möglichkeit, Masse und Energie ineinander umwandeln zu können. Damit wurde sperrige Materie urplötzlich zum Träger gewaltiger Energiepotenziale. Die Formel erklärt, warum sogar ein gedrückter Kugelschreiber mit kinetischer Energie geladen und minimal schwerer wird. Sie bereitete die Grundlage für die Kernspaltung, deren enormer Energieausstoß sowohl der Atomenergie als auch der Nuklearwaffe den Weg ebnete. Einstein hat mit seiner Persönlichkeit, der pazifistischen Haltung, dem wirren Look und der Vergangenheit als kleiner Patentbeamter zum Ruhm seiner Formel beigetragen. Er ist heute die vielleicht kultigste Figur der Naturwissenschaften und seine Formel der berühmteste wissenschaftliche Beitrag aller Zeiten. Runde 2 geht aufgrund der bahnbrechenden Durchschlagskraft einer einzigen Formel somit klar an die Naturwissenschaften. Blink Nummer 3. Der beste Diss. Naturwissenschaftler beleidigen durch die Blume, während Geisteswissenschaftler elegant, aber heftig austeilen. Zeit für eine besonders interessante Kategorie des epischen Kräftemessens: das Dissen. In Runde 3 vergleichen wir, mit welchen rhetorischen Bandagen Natur- und Geisteswissenschaftler kämpften und Seitenhiebe verpassten. Die Naturwissenschaftler tendieren zu impliziten und aufwendig verpackten Beleidigungen. Als verpflichte sie ihr Umweltbezug dazu, selbst Unhöfliches durch die Blume zu sagen. Sir Isaac Newton, 1643 bis 1727, einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler aller Zeiten, war zum Beispiel ein Meister des versteckten Seitenhiebs. Er stritt lange Jahre mit dem englischen Universalgelehrten Robert Hooke, 1635 bis 1703, über die Natur des Lichts, der Brechung und der Farben. In einem Briefwechsel der beiden würdigte er Hookes Leistungen vordergründig, nur um anzufügen: Wenn ich weitergeblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Das Gleichnis von Zwergen auf Riesenschultern ist in der Wissenschaft eine Huldigung an die Vorleistung vorangegangener Forschergenerationen, die die Grundlage für moderne Erfolge liefert. Nicht nur, dass Hooke von ausgesprochen kleiner Statur war. Newton sprach ihm indirekt ab, jemals Teil dieses ewigen wissenschaftlichen Kreislaufs werden zu können. Unter Geisteswissenschaftlern ging es da deutlich direkter zur Sache. Besonders der deutsche Dichter Gotthold Ephraim Lessing, 1729 bis 1781, kämpfte mit harten Bandagen. Er teilte einst reichlich gegen den Lyriker Christoph Gottsched, 1700 bis 1766, aus, der bis zu Lessings Aufstieg als Koryphäe der deutschen Poetik galt. Er konstatierte, niemand könne Gottscheds großen Beitrag zur deutschen Schaubühne bestreiten und fügte an: Ich bin dieser Niemand. Ich leugne es geradezu. Es wäre zu wünschen, dass sich Herr Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hätte. So las auch der römische Kaiser Caligula, 12 bis 41 nach Christus, der politischen Elite seiner Zeit nach Lust und Laune die Leviten. Er bestieg mit 24 Jahren den Thron und strebte rasch nach absoluter Macht. Er düpierte den römischen Senat, indem er ankündigte, sein Lieblingspferd Incitatus zum Konsul machen zu wollen. Frei nach dem Motto: Was ihr könnt, kann mein Gaul schon lange. Gut, dass es damals noch kein Twitter gab. Es scheint, als landeten die Naturwissenschaften in der geisteswissenschaftlichen Paradedisziplin der Sprache einfach keinen Stich. Auch diese Runde geht an die Humanisten. In der nächsten Runde werden die Karten allerdings ein weiteres Mal komplett neu gemischt. Blink Nummer 4. Die krassesten Irrlehren. In beiden Disziplinen gab es wilde Fehlannahmen, die sich zum Teil über Jahrtausende hielten. Irren ist menschlich. Und weil Wissenschaftler am Ende auch nur Menschen sind, saßen sie im Laufe der Geschichte schon den haarsträubendsten Irrtümern auf. Wer aber lag am schlimmsten daneben? Und wer kommt noch am besten weg? Unter den geisteswissenschaftlichen Irrlichtern tut sich die Theologie mit ihrer Starrköpfigkeit am stärksten hervor. Das wohl berühmteste Beispiel ist die Hartnäckigkeit, mit der die Kirche am geozentrischen Weltbild festhielt. Jener arroganten Vorstellung, das gesamte Universum drehe sich um die Erde und den Menschen als Krönung der Schöpfung. Als Galileo Galilei 1564 bis 1642 diesen Irrtum erkannte und für das heliozentrische Weltbild eintrat, in dem alle Planeten um die Sonne kreisen, war das natürlich nicht mit den Ansichten der mächtigen Kirche vereinbar. Galilei wurde gezwungen, seine Theorie zu widerrufen, wurde wegen Ketzerei verurteilt und unter Hausarrest gestellt. Die katholische Kirche gab erst 1992 in Person von Papst Johannes Paul II. Öffentlich zu, dass er recht hatte. Es gab allerdings auch dicke naturwissenschaftliche Irrtümer, die sich teilweise sogar über Jahrtausende hielten. Die Vier-Säfte-Lehre zum Beispiel geht auf den griechischen Arzt Hippokrates 460 bis 370 vor Christus zurück und galt damals als wissenschaftlicher Quantensprung. Immerhin verlagerte sie den Ursprung von Krankheiten erstmals aus der Hand der Götter in den menschlichen Körper. Dieser Konzeption nach funktioniere unser Organismus im Wesentlichen dank vier lebenstragender Flüssigkeiten: Blut, Schleim, gelber Galle und schwarzer Galle. Die richtige Mischung dieser vier Lebensfeuchten brachte Gesundheit, ein Ungleichgewicht entsprechend Krankheit. Physische Leiden wurden behandelt, indem man das Gleichgewicht der Säfte wiederherstellte, zum Beispiel durch den berüchtigten Aderlass. Später wurden den Säften auch Organe, Elemente, Farben, Geschmäcke und sogar Gefühle zugeordnet. Zu viel schwarze Galle machte angeblich melancholisch, gelbe Galle cholerisch. Die aus heutiger Sicht überholte Lehre hielt sich über 2000 Jahre lang. Sie wurde erst im 19. Jahrhundert durch die wissenschaftsbasierte Medizin verdrängt. Bei so groben Schnitzern hüben wie drüben müssen sich die Ringrichter beratschlagen. Am Ende bringt Runde 4 einen knappen Punktsieg für die Naturwissenschaften. Für die nächste Runde erweitern wir den Fokus auf weltweite Strahlkraft. Blink Nummer 5. Weltbewegende Umbrüche. Beide Disziplinen haben revolutionäre Umbrüche ermöglicht. Natürlich gab es in allen Wissensbereichen immer wieder kleine und große Entdeckungen, die unsere Sicht auf die Welt für immer veränderten. Welche der beiden Disziplinen brachte die Menschheit mit welcher großen Erkenntnis weiter nach vorn? Von den naturwissenschaftlichen Errungenschaften besorgte kaum eine einen derart revolutionären Umbruch wie die Entdeckung der Elektrizität. Zwar kannten bereits die Ägypter die faszinierende Kraft, mit der manche Aale und Rochen ihre Beute erlegten, doch sollte es dem Menschen erst im 18. Jahrhundert gelingen, elektrische Spannung künstlich durch Reibung zu erzeugen. Nach vielen wichtigen Versuchen anderer Forscher brachten die Experimente des amerikanischen Erfinders Thomas Edison 1847 bis 1931 den Durchbruch. Sein Institut tüftelte mit Hochdruck, meldete unzählige Patente an und erfand schließlich die erste Glühbirne, die nicht nach wenigen Stunden schon durchbrannte. Die Erfindung elektrisierte die Welt. Bereits wenige Jahrzehnte später wurden die Großstädte der Welt von elektrischen Straßenlaternen beleuchtet. Die Geschichte der Elektrogeräte nahm ihren Lauf und schreibt sich bis heute emsig weiter. Auch die Geisteswissenschaften erlebten Sternstunden, die den Lauf der Welt für immer verändern sollten. Hier ließ erneut Martin Luther seine Muskeln spielen, der mit der Reformation eine der wichtigsten Grundlagen für den modernen Humanismus schaffte. Sein berühmter Thesenanschlag in Wittenberg 1517 sollte eigentlich nur die katholisch-päpstliche Kirche reformieren. Er führte allerdings zu so heftigen Auseinandersetzungen, dass ein Riss zwischen Befürwortern und Gegnern entstand, der Gläubige rund um den Globus bis heute in Katholiken und Protestanten scheidet. Entscheidenden Anteil an der Reichweite von Luthers gewaltigem Hieb hatte natürlich der Buchdruck, der kurz zuvor von Johannes Gutenberg erfunden wurde. Der Mainzer trug mit der Pressung der reformatorischen Ideen und der lutherischen Bibel maßgeblich zum explosionsartigen Wachstum des Protestantismus bei. Die Spaltung des Christentums veränderte Europa für immer und gipfelte im Dreißigjährigen Krieg, der die Bevölkerung des Kontinents zwischen 1618 und 1648 in manchen Gebieten um ein grauenvolles Drittel reduzierte. In Nordirland zum Beispiel gibt es bis heute gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Konfessionen. Ausgerechnet in dieser wichtigen Runde zeigen sich beide Seiten schier unschlagbar. Das riecht nach Patt, Punktegleichstand, unentschieden. Aber noch ist ja Zeit, um das Ruder rumzureißen. Blink Nummer 6. Die größten Übeltäter. Beide Wissenschaften bringen furchtbare Fehltritte ans Licht. Die Geschichte menschlicher Fehltritte ist mitunter gruseliger als der schlimmste Horrorfilm. Da machen auch die Wissenschaften keine Ausnahmen. Wenn sie nicht gerade Hässliches zutage fördern, sind sie gleich selbst schuld an der Misere. Wer kommt hier mit einem blauen Auge davon? Die Geisteswissenschaften untersuchen die dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, um zu verhindern, dass sich die Schrecken der Vergangenheit in der Zukunft wiederholen. Einer der beklemmendsten Forschungsgegenstände ist der Nationalsozialismus in Deutschland. Wie konnte so etwas passieren? Eine Erklärung berücksichtigt den historischen Hintergrund. Nach der Schmach der Niederlage im Ersten Weltkrieg, den harten Auflagen des Versailler Vertrags und der verheerenden Wirtschaftskrise 1929 waren viele Deutsche gekränkt und frustriert. Die Erinnerung an die Kaiserzeit weckte die Sehnsucht nach einem starken Führer, der die Probleme eisern in den Griff kriegen würde. Hitler und seine Anhänger erkannten und bedienten dieses Bedürfnis. Sie entwickelten effiziente und perfide Propagandamethoden, um die Massen zu manipulieren. Sie inszenierten den Führerkult in gigantischen Großveranstaltungen. Sie gaben dem kleinen Mann mit rauschenden Paraden, straffen Sozialstrukturen und dem forschen Hitler groß mannigfaltig Anlass, den Frust zu vergessen und sich groß und stark zu fühlen. Sie verwendeten auch Sprache gezielt, um die Massen zu lenken. Neologismen wie Endlösung, fremdvölkisch und Rassenschande wurden Teil des alltäglichen Vokabulars und vergifteten die Gedanken und Werte der Menschen. Aber auch die Naturwissenschaften deckten folgenschwere Fehler auf. Der amerikanische Maschinenbauingenieur Thomas Midgley, 1889 bis 1944 zum Beispiel, revolutionierte 1930 das damals junge Feld der elektrischen Kühlschränke. Er entwickelte das Gas Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoff, besser bekannt als FCKW, das im Gegensatz zu den bisher verwendeten Kühlmitteln weder hochgiftig noch hochentzündlich war. Die Kühltechnik wurde rasant verbessert und die Welt mit FCKW-betriebenen Kühlsystemen überschwemmt. Was Midgley nicht wissen konnte, sein neues Gas war so stabil, dass es bis in die Atmosphäre aufstieg und eine Kettenreaktion in Gang setzte, die die Ozonschicht in stinknormalen Sauerstoff zerlegte. Das FCKW fraß ein riesiges, hochgradig gesundheitsschädliches Loch in die Ozonschicht, befeuerte den Treibhauseffekt und wurde erst Ende der 1990er Jahre endgültig verboten. Midgley wurde unwissentlich zu einem der größten Klimasünder der Geschichte. Publikum und Ringrichter sind sich einig. Runde 6 geht an die geisteswissenschaftlichen Aufklärungsarbeiter. Zeichnet sich da etwa ein Sieger ab? Blink Nummer 7. Ideenklau. In beiden Disziplinen wurde geschummelt, betrogen und abgekupfert. Hand aufs Herz. Wir alle haben schon mal irgendwann irgendwie geschummelt. Ob beim Kartenspielen oder im Kunstunterricht. Wissenschaftler sind da keine Ausnahme. Aber wer hat sich am dreistesten mit fremden Federn geschmückt oder seine Karten gezinkt? Im naturwissenschaftlichen Metier gibt es ein paar Jahrhundertentdeckungen, deren Urheberschaft heftig umstritten ist. Das beste Beispiel ist die bahnbrechende Erfindung des Telefons, die heute selbst im Schulbuch dem Schotten Alexander Graham Bell 1847 bis 1922 zugeschrieben wird. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich der gute Bell ausgiebig von zwei Zeitgenossen inspirieren ließ. Der erste war der deutsche Bäckerssohn Philipp Reis, 1834 bis 1874. Der autodidaktische Tüftler schnitzte 1861 eine hölzerne Ohrmuschel, die er fest mit Wursthaut überspannte und an ein elektrisches Kabel anschloss. Das Kabel übertrug die Schwingungen dieser Wurstmembran an eine Nadel, die er wiederum in einem Geigenkasten verbaute. Wenn man nun sein Ohr an den Kasten presste, konnte man trotz Entfernung hören, was das Holzohr hörte. Die Erfindung war genial, wurde bei den weltweiten Vorführungen aber eher für ihren Unterhaltungswert als ihr revolutionäres technologisches Potenzial bewundert. Der zweite gedankliche Urheber war der Italiener Antonio Meucci, 1808 bis 1889. Der Mechaniker entwarf eine technisch noch nicht ausgefeiltere Lösung als Reis und veröffentlichte seine Arbeit gar in einer italienischen Tageszeitung. Er konnte nur tragischerweise nicht die umgerechnet 10 US-Dollar Gebühr für die Patentanmeldung bezahlen. Bell kannte beide Vorarbeiten, reagierte schnell und patentierte im Nullkommanichts das erste funktionstüchtige Telefon und ging damit in die Geschichte ein. Auch in den Geisteswissenschaften ging nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Hier schadete man anderen aber weniger durch den Klau guter Ideen als dadurch, dass man ihnen schlechte Ideen in die Schuhe schob. Ein besonders dreistes Beispiel sind die Protokolle der Weisen von Zion. Dieses Dokument wurde Anfang des 20. Jahrhunderts bewusst gefälscht, um eine vermeintliche jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung nachzuweisen. Der Schrieb wird bis heute von bestimmten Kreisen zur antisemitischen Stimmungsmache missbraucht, obwohl es sich zweifelsfrei um eine Fälschung handelt. Nach dem Gong herrscht kurz Schweigen in der Arena. Dann geben die Richter den Punktsieg an die Geisteswissenschaften. Ein missmutiges Raunen geht durch die Menge. Lagen die Juroren hier womöglich falsch? Blink Nummer 8. Dumm gelaufen. Fehler sind auch in den Wissenschaften ärgerlich und manchmal sogar tödlich. Jeder macht mal Fehler. Wir erweitern das Teilnehmerfeld der Geisteswissenschaften großzügig um die Kunst, um ein paar Ausrutscher mit blamablen und teilweise verheerenden Folgen vorzustellen. In den schönen Künsten haben diverse, mitunter groteske Fehlinterpretationen wiederholt die Frage aufgebracht, wo Kunst anfängt und aufhört. Joseph Beuys, 1921 bis 1986, war ein renommierter Künstler, dessen Arbeiten gleich zweimal betroffen waren. Sein Werk, unbetitelt Badewanne, war offensichtlich nicht zweifelsfrei als Artefakt zu erkennen. Zwei Mitglieder des Leverkusener SPD-Ortsvereins, die nach einer Veranstaltung die Ausstellungsräume in Ordnung brachten, nutzten die dreieckige Wanne als Spülbecken für die Sektgläser und unterzogen sie einer Grundreinigung. Beuys klagte und erhielt eine Entschädigung. Ein weiteres Mal traf es posthum seine Arbeit Fettecke. Beuys hatte wiederholt Fett in seine Werke integriert und 1982 etwa 5 Kilogramm Butter unterhalb der Decke eines Raums der Düsseldorfer Kunstakademie installiert. 1986 putzte der Hausmeister das ranzige Fett weg, 9 Monate nach dem Tod des Künstlers. Es sei mit Staub und Spinnweben bedeckt gewesen. Beide Fälle gaben reichlich Anlass zu Diskussionen über die Essenz der Kunst. Und die Frage ist das Kunst oder kann das weg? In den Naturwissenschaften können Fehleinschätzungen hingegen verheerende Folgen haben. Ein wahrhaft strahlendes Beispiel dafür ist die vom Forscherpaar Marie und Pierre Curie im Jahre 1896 entdeckte Radioaktivität. Da die Strahlung farb- und geruchlos ist und ihre hochgradig krebserregende Wirkung erst zeitverzögert entfaltet, galt sie lange als ungefährlich. Im Gegenteil, sie wurde sogar ganze 50 Jahre lang als geradewegs gesundheitsförderlich verkauft. Die Hersteller der radioaktiven Zahnpasta Doramat versprachen den Deutschen Anfang der 1940er Jahre strahlend weiße Zähne. Die enthaltenen radioaktiven Nuklide sollten die Zähne nach der Verwendung sogar kurz zum Leuchten bringen und lösten einen wahren Hype aus. Die bläuliche Strahlung machte auch andere Artikel wie Leuchtstoffe, Tücher und Armbanduhren zu Kassenschlagern. Die Produkte verschwanden erst vom Markt, als sich die öffentliche Wahrnehmung im Zuge der Atombombenabwürfe 1945 radikal änderte. In der Medizin werden bestimmte Strahlungen bis heute eingesetzt, um zuvor unheilbare Krankheiten wie Tumore zu bekämpfen. Hier sind sich plötzlich wieder alle einig. Die Naturwissenschaften siegen mit einem deftigen K.O. für den dickeren, aber unbewussten Schnitzer mit zum Teil heilender Wirkung. Damit ertönt der Gong zur 9. und letzten Runde. Und die wird dramatisch. So viel dürfen wir versprechen. Blink Nummer 9. Größtes Drama. Nicht nur die Literatur kann von großen Dramen erzählen. Wissenschaften sind staubtrocken? Denkste. Beim Thema Drama denken natürlich alle direkt an die großen Literaten. Dabei gab es gerade in den Naturwissenschaften ergreifende Ereignisse. Die bewegte Geschichte des englischen Mathematikers Alan Turing, 1912 bis 1954, führt uns zunächst an splitternden Bomben und zischenden Projektilen vorbei ins England des Zweiten Weltkriegs. Hitlers U-Boot-Flotte setzt der britischen Marine übel zu, denn die wendigen Schiffe kommunizieren mithilfe der unknackbaren Verschlüsselungsmaschine Enigma über vermeintlich undechiffrierbaren Code. Das englische Militär wendet sich in seiner Verzweiflung an den genialen Mathematiker und Biologen Alan Turing, der die geheimen Funksprüche entschlüsseln soll. Der exzentrische Forscher, der oft mit Pyjama unterm Sakko zur Arbeit erscheint, baute die kriegsentscheidende Dechiffriermaschine, von der die Nazis unwissentlich abgehört und vernichtend geschlagen wurden. Turing entwarf nicht nur den ersten elektronischen Computer. Viele Historiker bezeichnen ihn gar als Kriegshelden, der den Zweiten Weltkrieg mit seiner Erfindung um 2 Jahre verkürzte und unzählige Menschenleben rettete. Doch es kam noch dramatischer. Einige Jahre nach Kriegsende wurde Turing wegen homosexueller Praktiken angeklagt und zu chemischer Kastration verurteilt. Die grausame Östrogentherapie führte zu der Depression, die Turing 1952 zum Suizid veranlasste. Erst 2013, 60 Jahre nach seinem Tod, entschuldigte sich das britische Königshaus für die entsetzliche Behandlung und begnadigte Turing. Davon hatte der dann nur noch herzlich wenig. In der anderen Ringecke drängen die Geisteswissenschaftler darauf, ihre Steckenpferde aus dem Stall zu lassen. Goethes Briefroman »Die Leiden des jungen Werther« ist ein Paradebeispiel für die dramatische Strahlkraft der Literatur. Die Geschichte des sterbensunglücklich verliebten Werthers, der seine Herzensqual nur durch den Freitod zu beenden weiß, löste nach ihrer Veröffentlichung gar den Werther-Effekt aus. Zahlreiche junge Männer waren so von der Dramatik der Erzählung ergriffen, dass sie sich in teilweise theatralischen Rekonstruktionen der Handlung selbst das Leben nahmen. Wie viele Nachahmer es gab, ist bis heute umstritten. Manche Historiker sprechen von einer regelrechten Selbstmordwelle, andere lediglich von Einzelfällen. Turings tragisches Schicksal beschert den Literaturwissenschaftlern eine empfindliche Niederlage auf ureigenem Terrain. Damit geht die letzte Runde zu Ende. Bleibt die Frage, haben wir einen Sieger? Blink Nummer 10. And the winner is? Beide. Denn Geistes- und Naturwissenschaften sind Teil desselben Strebens nach Erkenntnis. Die Stimmung ist jetzt auf dem Siedepunkt, die Spannung sicher mit Geräten messbar, das Publikum tobt, die Köpfe der Punktrichter qualmen. Doch da, in den entscheidenden Sekunden des Abends, machen sich auf beiden Seiten Vertreter mit wild gestikulierenden Armen bemerkbar. Ihr Anliegen? Sie sind nicht mit der Trennung der Teams einverstanden. Ihr Argument ist bestechend. Es gibt keine klare Grenze zwischen Natur- und Geisteswissenschaftlern. Isaac Newton, einer der wichtigsten Athleten des naturwissenschaftlichen Teams, ist dafür das beste Beispiel. Der Nobelmann brachte neben seinen bahnbrechenden Erkenntnissen in der Physik, man denke nur an die Schwerkraft und seinen fallenden Apfel, auch etliche Traktate zu philosophischen und theologischen Themen hervor. Auch Goethe war nicht nur Dichter, sondern auch Botaniker, versierter Mineraloge, Politiker und Optiker. Er entdeckte als erster den Zwischenkieferknochen und war selbst in der Kunst der Glasherstellung bewandert. Solche Universalgelehrte, die über die Grenzen unserer heutigen Fachgebiete hinaus versiert und umtriebig waren, gab es früher viele. Erst die gewaltige Expansion und Ausdifferenzierung des menschlichen Wissens in den letzten 200 Jahren machte die Spezialisierung erforderlich, die wir auch heute in der Forschung kennen. Selbst innerhalb der Disziplinen lassen sich keine klaren Grenzen ziehen. Die Mathematik zum Beispiel wird zwar oft zu den Naturwissenschaften gezählt, ist aber im Vergleich zur Biologie, Geologie, Physik oder Chemie ein wesentlich künstlicheres Konstrukt. Am Ende sind beide Lager wie alle Wissenschaften Teil desselben menschlichen Strebens nach Erkenntnis. Der Wille, die Welt um uns herum und unseren Platz darin zu verstehen, scheint genauso Teil unserer natürlichen Neugier wie unsere unermüdliche Suche nach Erklärungen, Mustern und Zusammenhängen. Darum erforschen Forscher eben alles. Von der Geschichte lange gefallener Zivilisationen bis zur Struktur der kleinsten Teilchen im All. Am Ende ist es erneut der unvergleichliche Einstein, der beide Seiten mit einem wunderschönen Zitat in der Ringmitte vereint. Alle Religionen, Künste und Wissenschaften sind Äste des gleichen Baumes. Da löst sich die Anspannung eines langen und furiosen Kräftemessens. Die einstigen Gegner liegen sich jubelnd in den Armen und legen ihre Leibchen ab. Eine Gegenüberstellung der beiden Disziplinen macht wirklich nur in sehr speziellem Rahmen Sinn. Im Grunde kämpfen sie alle für den Fortschritt. Danke, dass du dir die Blinks zu Goethes Faust und Einsteins Haken, der Kampf der Wissenschaften, von Annika Brockschmidt und Dennis Schulz angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Ein hypothetischer Schaukampf zwischen Natur- und Geisteswissenschaften bietet reichlich Stoff für Unterhaltung. Beide Disziplinen haben im Laufe der Geschichte spektakuläre Erfolge gefeiert, aber es gab auch auf beiden Seiten Irrtümer, Fehler und Rückschläge. Im Endeffekt hat eine kompetitive Gegenüberstellung aber wenig Sinn, denn beide Seiten sind Ausdruck des menschlichen Strebens nach Wissen und Erkenntnis. Hast du einen Liebling? Hattest du trotz des versöhnlichen Ausgangs einen Favoriten? Hast du bei alledem was gelernt? Dich gut unterhalten gefühlt? Dein Feedback ist unser Antrieb. Egal, was du loswerden möchtest, schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff. Wir freuen uns, von dir zu hören.